Das gleiche galt für den nach den Napoleonischen Kriegen gegründeten Deutschen Bund, der um eine schwache Versammlung fürstlicher Delegierter in Frankfurt am Main herum organisiert war. Der Löwenanteil der Macht blieb in den Händen individueller Regierungen, von denen einige, wie Preußen, bis 1848 noch keine Verfassung, geschweige denn ein Parlament besaßen. Das in 7 Staaten unterteilte Italien, die unter österreichischer Herrschaft stehenden Regionen Lombardei und Venetien nicht mitgerechnet, hatte gar kein landesweites föderales Organ. Dem österreichischen Staatsmann Clemens von Metternich, dem Hauptarchitekten dieser Arrangements, gefiel diese Ordnung, weil sie in seinen Augen die besten Aussichten auf künftige europäische Stabilität bot. Schwache föderale Systeme waren internationalen Schlichtungen weit zugänglicher als starke Nationalstaaten. Metternich war auf diese Weise imstande, sich unter geringem Aufwand und Risiko in die Angelegenheiten Deutschlands, der Schweiz und Italiens in einem Ausmaß einzumischen, das in Frankreich undenkbar gewesen wäre. Die Beständigkeit dieser schwachen föderalen Ordnungen hatte, zumindest in der Theorie, einen großen Reiz in den Augen eines Staatsmannes, der im Krieg und während der Unruhen der Französischen Revolution sowohl sein Leben in der Politik als auch als Erwachsener begonnen hatte. Politiker und Schriftsteller am konservativen Ende des politischen Spektrums hatten eines gemeinsam, nämlich das Gefühl der Zerbrechlichkeit der bestehenden politischen Ordnung angesichts der Kräfte, die gegen sie ins Feld geführt wurden. In einem fieberhaften Aufsatz über die Julirevolution von 1830 beobachtete der preußische Rechtshistoriker und Mitglied der obersten Zensurbehörde Karl Wilhelm von Landschied-Zolle: Die blutige Sonne der Julitage hat den Unrat des politischen Schwatzens und Schreibens in Deutschland neu belebt und befruchtet. So gut gemeint die Absichten hinter den angeregten Innovationen der konstitutionellen Bewegung auch sein mochten, erklärte Landschied-Zolle, bleibe dies dennoch ein Werk der Finsternis, ein weites Tor für Zerstörung und Verwirrung. Offenbar kam es Landschied-Zolle nicht in den Sinn, sich selbst zu fragen, weshalb die konservative Ordnung, wenn sie doch sowohl göttlich bestimmt als auch natürlich sei, so leicht anzufechten war. Die Ansteckungsgefahr des revolutionären Aufruhrs war besonders alarmierend. Die Zauberworte aus Paris 1830 hätten gereicht, um die Welt in eine gefährliche Richtung zu bewegen. Landschied-Zolle stellte fest, dass konstitutionelle Regime, sobald sie etabliert seien, offenbar eine unaufhaltsame Dynamik entfalteten, die den inneren Widersprüchen ihrer Politik entspringe. Liberale, höhnte er, würden angeblich die Souveränität des Volkes hochhalten, seien jedoch lediglich bereit, einem lächerlich kleinen Teil des Volkes echte politische Staatsbürgerrechte zu gewähren. Diese elitäre Regelung lasse sich, seiner Meinung nach, schlecht mit der Tatsache vereinbaren, dass Liberale ihren raschen Aufstieg an die Macht dem Wüten bewaffneter Volkshaufen verdankten. In den Augen Landschied-Zolles ließen diese Beobachtungen darauf schließen, dass sich das liberale Experiment nicht langfristig halten werde. Ohne eigene legitimierende Logik würde die zerbrechliche, konstitutionelle Struktur des Liberalismus schon bald von eben jenen Gesellschaftskräften hinweggefegt werden, die ihren Aufstieg erst ermöglicht hätten. Das war eine feindselige, aber keineswegs dumme Diagnose. Sie rückte Landschied-Zolle merkwürdigerweise in die Nähe der extremen Linken.